Zwei Legenden haben gestern ihr jeweils letztes Spiel für den Club ihres Herzens gemacht. Toni Kroos für Real Madrid und Marco Reus bei Borussia Dortmund. Doch nur einer konnte sich am Ende mit dem Champions League Pokal krönen. Und das war Toni Kroos und sogar schon zum 6. Mal. Borussia Dortmund hingegen verliert erneut das Finale in Wembley und fährt ohne Henkelpott nach Hause.
Und damit rein in das Wort zum Sonntag beim Kicker Daily, ein Tag nach dem Champions League Finale. Ich bin Florian Dietrich und an meiner Seite ist Caroline Labis. Wir grüßen euch.
Hallöchen. Ja, über das größte Spiel von Borussia Dortmund und die schmerzhafteste Niederlage seit einem Jahr, als man am letzten Spieltag gegen Mainz die Meisterschaft verspielte. Darüber sprechen wir jetzt.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und dafür ist uns zugeschaltet, noch aus London, weil er gestern Abend für den Kicker natürlich dabei war und den Dortmunder Schmerz hautnah miterlebt hat, Matthias Dersch. Moin, Matthias.
Ja, guten Morgen. Hallo.
Ja, Matthias, ich habe es eben schon eingeleitet. Wie groß war denn dieser Schmerz gestern nach Abpfiff, auch im Vergleich zu dieser verspielten Meisterschaft vor einem Jahr?
Ja, man kann das natürlich beides nicht vergleichen. Ne? Die Ausgangslagen waren jeweils komplett anders, aber natürlich war gestern die Enttäuschung riesengroß bei jedem Einzelnen, bei Marco Reus beispielsweise, der in seinem letzten Spiel die Krönung verpasst hat, aber auch bei allen anderen, das hat man gesehen. Bemerkenswert fand ich, dass Jude Bellingham, der frühere Dortmunder jetzt bei Real, bevor er dann mit seinen Teamkollegen gefeiert hat, erstmal die Runde gedreht hat, jeden einzelnen Dortmunder, den er noch von früher kannte, gefestigt hat, Jamie Vardy-Gittens beispielsweise. Daran hat man schon gemerkt, dass das macht was mit einem, wenn man so ein Champions-League-Finale verliert. Die Linien waren betreten, auch Edin Terzic kämpfte da, glaube ich, teilweise mit den Tränen. Große Enttäuschung, vor allem nach dieser Vorstellung, aber das war wirklich mit keinem bisschen zu vergleichen mit der Ausgangslage nach der verpassten Meisterschaft gegen Mainz.
Toni Kroos, der hatten wir eben auf der einen Seite gefeiert. Für Marco Reus war es der traurige Abschied dann eben vom BVB. Bleibt der jetzt so ein bisschen der Unvollendete?
Ja, klar, kann man so sehen. Ne? Der hat jetzt zwei Pokalsiege gefeiert, in seiner Karriere nur zwei Pokalsiege. Das ist natürlich relativ wenig gemessen an der Qualität, die Marco Reus hat. Der war natürlich oft verletzt. Wir erinnern uns alle vor der WM zu 14, da wäre er eigentlich im Kader gewesen. Hat sich dann verletzt im letzten Testspiel gegen Armenien, ist rausgeflogen. Da war natürlich auch eine Menge Pech dabei. Ja, aber klar ist auch, in den Spielen, wo es hätte entscheiden können, und da denke ich jetzt weniger an das Spiel gestern als mehr, beispielsweise dann letzte Saison gegen Mainz, da hat er es dann eben nicht mit dem BVB über die Ziellinie bringen können. Und das ist gemessen an seiner Qualität wirklich dann am Ende ein Ausflug an Pokalen, der sicherlich seiner Klasse nicht gerecht wird. Und dennoch tue ich mich immer schwer damit zu sagen, das ist jetzt eine unvollendete Karriere. Der hat ja auch so verdammt viel erreicht. Ist eine absolute Ikone in Dortmund. Und der wird da auch, ohne dass er jetzt die ganz großen Titel gefeiert hat mit dem BVB, ist denn für immer einen Platz unter den größten Spieler des Clubs haben.
Wie war denn die Stimmung bei den Fans? London war ja schwarz-gelb vor dem Spiel und du hast auch bei Instagram in deiner Story total viele Bilder von Borussia-Fans geteilt. Wie hast du den Tag erlebt?
Ja, das ist natürlich immer absolut beeindruckend, muss man sagen, mit Borussia Dortmund dann mal so ein Finale erreicht, dann machen sich da 10.000 auf den Weg. Also vorsichtig geschätzt waren es gestern wahrscheinlich so 60.000 ungefähr, von denen ja längst nicht alle ins Stadion durften. Es hatten ja nur knapp 30.000 Dortmunder Tickets ergattert. Der Rest war einfach so nach London gereist, hat dann das Fanfest im Hyde Park besucht, hat den ganzen Tag diese Stadt in Gelb getüncht. Der BVB hat da natürlich auch die Marketingmaschine angeschmissen. Da waren viele Aktionen über das Stadtgebiet verteilt, Doppeldeckerbusse, Taxen. Dann immer wieder auch auf Treffpunkte mit früheren BVB-Legenden. Da war eine Menge los und da muss man sagen, hat sich der BVB auch von der besten Seite präsentiert.
Ja, Patrick Uwe-Mojeda soll ja auch im Hyde Park gewesen sein. Aber mal mit Blick aufs Spiel. Vor allem die erste Hälfte, die war ja brutal stark von Dortmund mit einigen riesigen Chancen für den BVB. 4:0 Chancen dann zur Halbzeit. Real wirkte völlig überrumpelt. Was meinst du, warum? Haben die damit gerechnet, dass Dortmund so aufschlägt in der ersten Hälfte?
Naja, Dortmund hat da wieder mal einen guten Plan, einen sehr guten Plan sogar. Es war jetzt nicht das erste Mal in der Champions League. Die fühlen sich in dieser Außenseiterrolle wohl. Am Tag vor dem Spiel haben Edin Terzic und auch die Spieler sehr, sehr selbstbewusst und zuversichtlich gewirkt. Und man konnte jetzt in dem Moment vielleicht denken, naja, das ist so ein bisschen Selbstmut zu sprechen. Aber wenn man dann gesehen hat, wie sie aufgetreten ist, dann hatte das durchaus seine Berechtigung. Die waren top vorbereitet, top eingestellt, haben wieder sehr geschlossen agiert als Mannschaft und dann eben auch offensiv die Szenen gehabt, die sie sich erhofft haben, mit dem Problem, dass eben der Ball nicht reingegangen ist. Sei es jetzt bei der Chance von Karim Adeyemi nach diesem Traumpass von Mats Hummels oder dann auch der Pfostenschuss von Niklas Füllkrug, wobei da, glaube ich, vermutlich dann der VAR sich eingeschaltet hätte, weil das sah doch verdammt nach Abseits aus. Ja, und insgesamt muss man dann sagen, dadurch, dass dann das Tor nicht gefallen ist in der ersten Hälfte, war die Wahrscheinlichkeit schon relativ groß, dass dann Real Madrid Dinge passieren in der zweiten Hälfte, und so ist es dann ja auch gekommen.
Was hat denn am Ende für den Sieg gefehlt, deiner Meinung nach? Waren es wirklich nur die Tore und die Großchancen, die nicht genutzt wurden?
Ja, im Endeffekt war es natürlich auch die Kraft dann irgendwann. Also für mich wirkte der BVB dann so nach der ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte wie so ein Boxer, der alles auf den K.O. des Gegners gesetzt hat, wirklich alles reingelegt hat. Und ja, der Gegner stand aber dann noch und dann waren so ein bisschen die Körner nicht mal da. Und dann passieren natürlich auch Fehler, wie beispielsweise von Ian Marzen, der bei beiden Gegentoren dann letzten Fuß noch gut aussah, damit drin. Aber ich würde jetzt auch mich schwer damit tun, jetzt einzelne Spieler da irgendwie an den Pranger zu stellen. Die ganze Mannschaft war dann nicht mehr so zwingend, nicht mehr so leistungsmäßig auf dem Punkt wie in den ersten 45 bis 60 Minuten. Und dann muss man sagen, ist Real Madrid einfach brutal stark darin, solche Fehler oder solche Unkonzentriertheiten oder solche Phasen, wo der Gegner so ein bisschen schwimmt, dann einfach auszunutzen.
Ja, die besagten Großchancen, die kamen ja unter anderem eben auch von Karim Adeyemi für den BVB, der dann in der zweiten Hälfte eben für Marco Reus, ne, für den BVB-Hero ausgewechselt wurde. War das deiner Meinung nach die richtige taktische Entscheidung? Man hätte ja auch zum Beispiel Julian Brandt rausnehmen können.
Ja, aber das war völlig in Ordnung. Karim Adeyemi ist gesprintet ohne Ende in den ersten 60 Minuten bis zu seiner Auswechslung. Der war dann einfach platt. Das hat man auch im Halbfinale gesehen gegen Paris. Da lief es ähnlich. Da ist er ja nach 56 Minuten vom Feld gegangen. Der hatte halt diesen Auftrag, alles reinzuwerfen, diese Sprints anzuziehen, wie es dann auch gelaufen ist. Und insofern würde ich da jetzt keinen taktischen Fehler sehen in dem Moment. Und dass Marco Reus in dem Spiel kommen wird, das war vorher klar. Und das war auch meiner Meinung nach richtig so. Es kamen ja nachher dann noch einige Wechsel und man hat gesehen, da ist dann auch einfach die individuelle Breite im Kader nicht so hoch wie bei Real Madrid. Da gab es dann schon einfach Unterschiede, die dann letztlich natürlich mit dazu beigetragen haben, dass Dortmund da nicht mehr zurückkommen konnte.
Nichtsdestotrotz, Antonio Rüdiger und Toni Kroos, die beiden, die reisen jetzt mit ganz, ganz viel Rückenwind zum DFB-Team. Nico Schlotterbeck und Niklas Füllkrug natürlich etwas geknickt. Wie kann das Team jetzt von beiden Emotionen, sagen wir mal, profitieren für die EM? Weil du bist ja auch unser DFB-Reporter.
Ja, ich meine natürlich Rüdiger und Kroos, die haben ja ohnehin ein breites Selbstvertrauen und ein breites Kreuz aufgrund der Erfolge mit Real Madrid. Die werden da mit guter Laune ankommen, aber ich glaube auch, dass Nico Schlotterbeck und Niklas Füllkrug da jetzt nicht in Sack und Asche rumlaufen werden. Mit so ein paar Tagen Abstand werden sie feststellen, dass die Champions League-Saison vom BVB einfach wirklich gut war und sie auch individuell ja starke Leistungen gezeigt haben. Schlotterbeck auch gestern gegen Madrid wieder mit einer wirklich starken Leistung. Und ich glaube, dass die da den Schalter relativ schnell umlegen können, denn da gibt's ja noch ein großes Ziel. Die Deutschen wollen Europameister werden im eigenen Land und Schlotterbeck und Füllkrug wollen da mithelfen. Insofern glaube ich, wird das jetzt für die Nationalmannschaft kein großer Faktor werden. Die vier verstehen sich untereinander ohnehin ja auch gut, dass da jetzt nicht irgendwie Frust oder Konflikte irgendwie drohen. Also ich glaube, das sehen die vier relativ entspannt und Julian Nagelsmann auch.
Matthias, wir danken dir für die Impressionen im Schnellwaschgang mit Flughafen-Atmo und Auto-Atmo und was da alles noch so dabei war. Aber es war authentisch. Sagen Dankeschön und sagen auch Tschüss, guten Flug dir. Und jetzt geht's weiter mit den News des Tages.
10 Jahre ist es her. Die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Es war ein Turnier in einem Land, das den Fußball lebt.
Für die deutsche Nationalmannschaft war es aber auch ein Turnier mit vielen Fragezeichen. Hinter der DFB-Elf lagen gute Jahre. In den 4 Turnieren zuvor erreichte das Team immer mindestens das Halbfinale. Zum großen Triumph aber reichte es nicht.
Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Dersch zurück in den brasilianischen Sommer 2014. Wie war das damals? Im Mannschaftsquartier Campo Bahia, im Stadion auf den Rängen oder auf der Spielerbank?
Isa und ich haben uns durch unser Kicker-Archiv gegraben und mit Spielern, Reportern und Menschen gesprochen, die damals ganz nah dran waren. Wir bekommen Einblicke in die Abläufe der deutschen Nationalmannschaft, in die Seele des brasilianischen Fußballs und in die Arbeitsweise von Sportjournalisten während einer Weltmeisterschaft.
In 5 Folgen bekommt ihr nicht nur eine geballte Ladung Fußballnostalgie, sondern auch viele spannende Geschichten rund um die WM 2014, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt.
Zu hören gibt es den Podcast Der vierte Stern ab dem 3. Juni in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns schon jetzt und aktiviert die Glocke, um keine Folge zu verpassen.
Ja, da wechselt Harry Kane von Tottenham extra zu den Bayern, um endlich Titel zu gewinnen. Und wieder nix. Keine Meisterschaft, kein Pokal und auch keine Champions League. Einen Titel hat er aber doch noch geholt, nämlich die Torjägerkrone in der Champions League. Die teilt Harry Kane sich jetzt mit Kylian Mbappé. Beide erzielten in dieser Saison 8 Tore in 12 Champions League Partien. Ja, und mit Harry Kane stellt der FC Bayern damit zum 8. Mal den Torschützenkönig. Zuletzt hatte Robert Lewandowski in der Spielzeit 2019-2020 ganz oben gestanden. Vorher schon in dieser Saison, kleiner Trost für Harry Kane, hatte der sich ja auch die Torjägerkanone der Bundesliga gesichert mit 36 Treffern.
José Mourinho ist neuer Coach bei Fenerbahce Istanbul. Der 61-jährige Portugiese folgt auf Ismail Kartal, dessen Vertrag zum 30. Juni ausläuft. Für Mourinho ist es der erste Job seit Januar, als er als Cheftrainer bei der AS Rom von seinen Aufgaben entbunden wurde.
Ja, und gestern war ja nun nicht nur großes Champions-League-Finale, sondern es wurde auch die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost. Und da müssen die Bayern zum Beispiel nach Ulm. Meister Leverkusen reist nach Jena und Phoenix Lübeck freut sich über den BVB.
Und die Hildesheimer, die freuen sich über Elversberg, würde ich sagen, oder?
Freuen, naja, ich weiß nicht, ob die sich freuen, aber es ist immerhin schlagbar, oder?
Also zumindest schlagbarer als zum Beispiel jetzt Bayer Leverkusen oder Bayern München. Der Bremer SV, so ein bisschen Bremer lokale Energie hier reinbringen, der trifft auf den SC Paderborn. Paderborn, wahrscheinlich auch der Verein dann so klein in Anführungszeichen, dass sie dann zu Hause im Panzenberg antreten dürfen, im Panzenbergstadion und nicht irgendwie im Weserstadion spielen müssen oder sowas. Und Cottbus, die empfangen Werder Bremen. So, das war jetzt hier der kurze Bremen-Teil.
Ich freue mich übrigens auf die Partie Cottbus-Werder, weil das gab es ja schon vor 2 Jahren und damals war ich tatsächlich im Stadion und die Bremer, die haben zwar 2-1 gewonnen, waren aber nicht so überlegen, wie man das vielleicht gegen einen Regionalligisten denken könnte. Aber gut, bei den Bremern, da ist ja auch des Öfteren mal aus in der ersten Runde.
Ja, ist immer schwierig, ne, mit Werder in der ersten Runde. Aber schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Und nicht nur Marco Reus hatte gestern seinen Abschied auf der großen Fußballbühne, sondern auch Toni Kroos, der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Das sind 6 Champions-League-Titel, 151 Champions-League-Spiele und ein Weltmeistertitel. Es gehen einem die Superlative aus bei diesem Mann. Gestern auch wieder die Vorlage zum 1-0 gegeben. Absolut brutal, diese Karriere. Oder, Caro?
Ja, ich finde, man kann diesem Spieler eigentlich gar nicht genug huldigen, was der für den deutschen Fußball getan hat, wie er ihn eben auch raus in die Welt nach Real Madrid oder zu Real Madrid getragen hat. Der hat dort 10 Jahre eine Ära geprägt, auch in der Nationalelf. Deswegen ist er ja jetzt auch für die EM nochmal zurückgekehrt in die Nationalmannschaft. Ja, und wenn man sieht, wie er dort, finde ich, letzte Woche in Madrid verabschiedet wurde, wie viele tausende Menschen im Bernabeu seinetwegen Tränen in den Augen hatten, weil er geht, dann versteht man, was er für diesen Club und den Fußball dort geleistet hat. Denn ich glaube, in Madrid wirst du so nicht verabschiedet, wenn du irgendwer bist, sondern so werden da Legenden verabschiedet. Und ich sag's mal für mich ganz persönlich, ja, es wird immer diskutiert, Cristiano Ronaldo oder Messi. Ich finde, in diese GOAT-Diskussion kann man durchaus mal den Toni Kroos auch mit einwerfen.
Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Also das hat er richtig verdient, da diese Diskussion mal mit aufgenommen zu werden. Aber schauen wir mal, was wird. Und der Weg ist ja noch nicht ganz vorbei. Wenn wir Glück haben, dann macht er sein letztes Spiel am 14. Juli im Berliner Olympiastadion. Und wenn wir noch mehr Glück haben, dann krönt er sich nochmal ein letztes Mal mit einem ganz großen Titel, der ihm ja auch noch fehlt in der Vita, nämlich der Europameistertitel.
Und damit verabschieden wir uns und sagen tschüss, bis morgen.
Bis morgen, lasst euch gut gehen.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute um 14 Uhr.
Ja, und wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform und natürlich auch darüber, dass ihr uns weiterempfehlt.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Did you know Tide has been upgraded to provide an even better clean in cold water? Tide is specifically designed to fight any stain you throw at it, even in cold. Butter? Yep. Chocolate ice cream? Sure thing. Barbecue sauce? Tide's got you covered. You don't need to use warm water. Additionally, Tide Pods let you confidently fight tough stains with new ColdZyme technology. Just remember, if it's gotta be clean, it's gotta be Tide.